Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Dr. Emilia Roack. Emilia Roack ist Politikwissenschaftlerin, Public Speakerin, Beraterin und Bestseller-Autorin. Liebe Emilia, ich freue mich unfassbar, dass du heute da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
Wie geht es dir heute?
Mir geht's gut, genau, so ein frischer Start in den Tag mit Fahrradfahren und genau, aber mir geht's gut.
Du bist schon Fahrrad gefahren?
Ja.
In die Kita? In die Schule?
In die Schule, so um 7:45 sind wir losgefahren. 5 Kilometer hin, 5 Kilometer zurück, also jetzt schon 10 Kilometer Fahrrad.
Perfekt, gratis Fitness. Und regnet es auch in Berlin gerade?
Nein, es regnet nicht, aber genau, kann es regnen irgendwann heute.
Ich würde sehr gerne über deinen Text Unlearn Liebe sprechen aus diesem Buch. Mhm. Und zwar beginnst du den Text mit folgendem Satz, ich würde gerne zitieren. Mhm. Also ich würde allgemein gerne im Gespräch ein paar Sachen aus deinem Buch zitieren, dir Fragen stellen und wenn es im Nachhinein etwas gibt, das du lieber rausschneiden willst, dann können wir das sehr gerne machen. Okay. Also alles easy, normalerweise wird einfach alles in einem Stück aufgenommen. Mhm. Aber wir sind da sehr flexibel. Du schreibst: im Kern geht es im Feminismus um nichts anderes als Liebe. Mit diesem Satz fängst du deinen Text an, der mich einmal mehr erschüttert hat. Mhm. Wann bist du zu dieser Einsicht gekommen? War das während Why We Matter schreiben? Vorher oder danach?
Es war danach. Es war nach Why We Matter. Ich glaube, das war ein Prozess eigentlich, also wo ich für mich auch versucht habe, Feminismus besser zu definieren und auch besser einzurahmen, auch für mich. Und ich bin zu diesem Ergebnis gekommen, weil ich glaube, ich war unzufrieden mit der Art und Weise, wie Feminismus dargestellt wird und was darunter verstanden wird in den Mainstream-Medien und in der Gesellschaft im Allgemeinen. Und es wird auch so dargestellt als eine Kampf, eine Unzufriedenheit, so, sie wollen mehr, sie hassen Männer, also, ne, es ist ein bisschen zugespitzt, aber diese Bilder kennen wir alle. Und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich, es geht um Liebe, aber Liebe wird verdrängt. Es ist eine Bewegung, die versucht, eben die Liebe sichtbar zu machen und die Liebe für uns selbst als Frauen. Ne? Das heißt, es geht darum, die Misogynie entgegenzuwirken. Und Misogynie ist im Grunde nichts anderes als Hass von Frauen. Und Hass auf alles, was als weiblich definiert wird. Und das heißt, Feminismus versucht, diese Liebe zurückzugewinnen für uns selbst, also dass wir diese internalisierte Misogynie verlernen und dass wir Liebe an Frauen schenken. Und eine misogyne Gesellschaft mag das nicht. Genau, und ja, also unter anderem geht es, aus diesem Grund geht es um Liebe beim Feminismus. Ja, genau.
Ich finde den Text, also was ich in deiner Schreibkraft oder in deinem Schreibstil sehr schätze, ist, dass du, im Journalismus ist so die höchste Prämisse, sprechen wie ein Bauer, denken wie ein Philosoph oder Philosophin. Und ich finde, dir gelingt das, unglaubliche Weisheiten total klar und teilweise auch sehr lustig, humorvoll rüberzubringen. Ich frage mich, wie können wir diesen Text in diesen 50 Minuten unseren HörerInnen beibringen, die jetzt den Text noch nicht gelesen haben, die vielleicht keine Ahnung von Intersektionalität haben. Mhm. Und ich würde sehr gerne ganz kurz mit der Geschichte von Caroline, der Schildkröte, beginnen. Magst du die erzählen?
Ja, ich kann das gerne erzählen. Also ich war bei meinem Vater im Garten und eine Schildkröte hat sich bei ihm im Garten niedergelassen. Also er hat sie nicht gekauft, er hat sie nicht, ne, also sie ist einfach gekommen und lebt da. Und er kümmert sich um sie sehr liebevoll und ich liebe Tiere und deshalb bin ich auch ein Fan von Caroline. Und jedes Mal, dass ich zu meinem Vater gehe, versuche ich sie zu finden. Und genau, dann waren wir bei ihr im Garten und mein Vater sagt, ach, das Einzige ist, dass es schade ist, dass sie alleine ist. Ich würde gerne eine andere Schildkröte besorgen für sie, aber das einzige Problem ist, dass ich nicht weiß, ob sie weiblich oder männlich ist. Und dann dazu sagte ich, naja, ist doch egal, oder? Also, wenn du eine Schildkröte besorgen willst, dann kannst du ihr eine Schildkröte besorgen und gut ist, dann hat sie eine Begleitung. Und dann mein Vater stand auf, empört, und meinte, naja, das ist die Natur, und ist weggegangen. Und das war für mich erstmal so ein bisschen so ein passiv-aggressiver Weg, um mir zu sagen, dass wer ich bin, nicht natürlich ist, nämlich lesbisch. Und genau, und dass die Natur bedeutet, ein Paar zu sein und ein heterosexuelles Paar. Wobei mein Vater wollte auch gar nicht, dass Caroline Kinder hat, also Babys hat, weil er macht sich auch schon Sorgen, er ist jetzt 70 und er macht sich Sorgen über ihr Leben, wenn er stirbt. Ne? Also es ist jetzt noch nicht bald, ich glaube, also wie er jetzt lebt und er ist sehr, sehr gesund etc. Also man weiß nie, aber er könnte noch gut über 20 Jahre noch leben. Aber er sagte, ich muss mich drum kümmern, also ja, was wird passieren? Meine Schwester hat sich auch bereit erklärt, Caroline zu übernehmen, wenn er stirbt. Und der ist jetzt erleichtert. Aber nur um das zu sagen, dass es ging nicht darum, Nachwuchs also dass sie Nachwuchs bekommt.
Es ging einfach um den legitimen Sex, den sie hätte haben können, wie du schreibst, oder?
Also es ging darum, und vor allem es ging darum, so diesen Ordnung, diese soziale Ordnung in seiner Welt aufrechtzuerhalten und zu naturalisieren. Das heißt, wie er lebt, wie er gelebt hat, ist einfach die Natur. Und man darf nicht abweichen von dem, was die Natur für uns vorgibt. Wobei das ist komplett Blödsinn, weil die Natur ist, wer wir sind. Egal, was wir tun, ist natürlich. Ja, also sonst ist es keine Natur. Es ist das größte Paradox und eine, ja, also die Natur wird sehr, sehr oft benutzt, um menschliches Verhalten zu delegitimieren, zu diskreditieren, als falsch abzustempeln und zu behandeln. Aber dabei wird vergessen, dass, ja, also in der Natur gibt es kein falsch oder richtig. Also es geschieht einfach. Das, was ein Hund macht, egal was er macht, ist natürlich. Und genauso wie alles, was wir tun in unserem Verhalten, ist natürlich auch die Tatsache, dass wir jetzt große Städte gebaut haben und so, das ist auch irgendwie Teil der Natur. Wir sind Teil davon. Und ich glaube, ja, das ist auch ein Problem, ne? Das kommt auch von der Trennung, der systematischen Trennung von Mensch und Natur, das auch Teil vom Kolonialismus, Teil vom Patriarchat ist. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es darum geht, die Natur zu schützen, den Planeten zu retten. Nein, es geht darum, uns zu retten als Spezie. Und es geht darum, die Natur alleine zu lassen. Sie nicht zu schützen, sondern, ja, genau, sie einfach allein zu lassen, ja.
Was ich auch unglaublich einleuchtend an diesem Text finde, sind die Geschichten, die wir uns erzählen. Und du zeigst ja schon in deinem ersten Buch Why We Matter so schön auf, wie wir eigentlich Konzepte uns von Generation zu Generation erzählen wir uns irgendwelche Geschichten, Konzepte. Du schreibst auch in deinem Text Menschen wie mit Vulva Frauen genannt. Und ich habe mir das kürzlich überlegt, wenn ich mit meinen Kindern von Frau und Mann rede, wie man das im Alltag so macht. Eigentlich ist es ja, weil wir uns Menschen darauf geeinigt haben, diesen Menschen so zu sagen. Und dasselbe finde ich wahnsinnig spannend auf die Liebe bezogen. Also du schreibst, das Konzept von Liebe, wir haben uns als Gesellschaft darauf verständigt, dass das ein Gefühl, das zwangsläufig in einer Zweierbeziehung steht. Mhm. Und du schreibst dann auch von diesem Märchen mit dem Prinz, der die schlafende, wartende, passive Prinzessin mit ihrem Kuss erlöst. Mhm. Ich möchte das jetzt nicht allzu pessimistisch formulieren, aber welchen Nichtgefallen machen wir unseren Kindern mit solchen Geschichten?
Also ich glaube, was beigebracht wird, und das kennen wir, das wissen wir beide, wir wurden beide als Frauen sozialisiert. Und deshalb haben wir gelernt, dass unsere Existenz erst vollständig wird, wenn ein Mann in unserem Leben kommt. Ne? Also ich glaube, das ist eine Botschaft, also eine allgegenwärtige, sehr kraftvolle Botschaft, die Mädchen vermittelt wird, umgekehrt aber nicht. Das heißt, Jungs wird nicht beigebracht, dass sie erst vollständig werden, wenn sie von einer Frau ergänzt werden. Und das wird eben in den Märchen sehr gut rübergebracht. Und das, was ich auch im Artikel sage, also im Kapitel sage, ist, dass diese Geschichten wurden umgeschrieben. Sie wurden manipuliert auch von einem riesengroßen Konzern, Disney, Walt Disney, der auch ein patriarchales Interesse hatte. Also, und das war auch in den 60er Jahren, dass es angefangen hat, wo eben die Frauen immer mehr Rechte bekamen. Und es gab eine Wandlung von der patriarchalen Macht, so dass im Recht verankert war. Das heißt, Frauen dürfen keine Bankkonten eröffnen, sie dürfen auch keine Arbeitsverträge unterschreiben ohne die Erlaubnis des Mannes etc. Und dann gab es ein Shift zu Liebe. Das heißt, das, was Frauen im Patriarchat hält, ist die Idee der Liebe. Das Opium des Patriarchats sozusagen, was ihnen vermittelt wird, dein Leben wird nur gut sein, wenn du in einer Paarbeziehung mit deinem Mann lebst. Das ist dein ultimatives Ziel im Leben, egal wie alt du bist. Wenn du jetzt so 14 bist oder wenn du 18 bist oder wenn du 30 bist, wenn du dich trennst, dann das nächste Ziel muss sein, der Nächste zu finden. Genau, und jetzt deshalb, also diese Erzählung ist schädlich. Wir schäden unsere Kinder und vor allem unsere Töchter, weil sie sich nicht als vollständige Menschen entwickeln dürfen mit solchen Erzählungen. Oder wenn sie das tun, dann müssen sie ganz viel überwinden. Also das heißt, es sind nicht alle Mädchen, die diese Botschaft so tief verinnerlichen, dass sie das Gefühl haben, dass sie das vervollständigen müssen oder erfüllen müssen, so dieses Schicksal sozusagen. Aber sehr, sehr viele. Also es kommt darauf an, auch welche Rollenbilder es auch in der Umgebung gibt. Ich weiß, ich kann für mich sprechen, in meiner Umgebung waren alle verheiratet. Also es gab nur verheiratete heterosexuelle Paare. Und die Menschen, die Frauen, die Single waren, wurden sehr bemitleidet. Und es ging darum, ach, die Arme, sie ist alleine, wann findet sie endlich einen Mann? Das heißt, es war auch keine Rolle, das war keine Alternative, keine Option. Genau, also ich sehe, dass mein Sohn würde, und hätte ich eine Tochter, sie würde auch ein anderes also Rollenbild haben. Sie würde sehen, ah, okay, meine Mutter, also sie lebt mit einer, sie, also wir leben nicht in der gleichen Wohnung, aber sie ist zusammen mit einer Frau, verliebt in einer Frau. Sie hat auch sehr viele wichtige Beziehungen in ihrem Leben, die auch, ne, also genau, also nicht genauso viel Platz, aber also vergleichbaren Platz auch einnehmen. Und die Beziehung ist ein Plus im Leben. Das ist jetzt keine Bedingung. Genau, und bei den Jungs, was es tut, ist, dass sie lernen, dass sie immer, ja, sie lernen, diese konstruierte Überlegenheit zu verinnerlichen. Und sie merken, wenn eine Frau in ihrem Leben kommt, dann ist es ein Gewinn vor allem für sie. Und das ist eine unterschwellige Botschaft, aber die Botschaft ist doch da.
Warum ist es ein Gewinn für die Jungs?
Es ist ein Gewinn.
Jungs, für die Frau.
Genau, für die Frau. Es ist ein Gewinn für die Frau, wenn sie in eine Beziehung kommen. Und für ihn ist es natürlich der größte Gewinn, wenn wir das so in materiellen Sinne schauen. Ne? Weil die Ehe, die Heterosexualität wurde vor allem im Sinne der Männer etabliert als Norm, als Institution. Und das ist ganz klar. Sie haben, und jetzt werde ich so in, also als, ja, die Institution Ehe, und das mag heute anders sein, ne? Und wir sind weit gekommen, aber das ging darum, eine Frau 24 Stunden, 7 Tage die Woche parat zu haben für Sex. Und eine Frau, die sich um den Haushalt kümmert und die eben diese ganze Care-Arbeit kostenlos leistet. Das war unter anderem der Sinn der Ehe. Also es gibt andere Ziele, zum Beispiel auch ihre finanzielle Macht anzueignen, also ihre politische Macht zu vernichten. Also das gab in der Entstehung der Ehe, also das ging wirklich um die Kontrolle der Frauen.
Und also die Frauen wachsen mit diesen Märchen auf, dass eben der Prinz sie erlösen wird, und wir alle, also sehr, sehr viele Frauen oder weiblich gelesene Personen definieren sich ja mit diesem heiraten, Kinder kriegen, und wenn das nicht ist, dann fragt die Gesellschaft ständig, ja, wann kriegst du denn endlich ein Kind und was ist eigentlich los? Wie ist es bei den Jungs? Du beschreibst dieses Dilemma mit Spider-Man und Barbie. Was ist da genau das Problem?
Also nochmal um das Dilemma. Ne? Also das heißt, Jungs wird beigebracht, Männer anzuhimmeln, zu bewundern und zu lieben. Ja, das heißt, und ich sehe das mit meinem Kind, er himmelt seinen Vater an, und Männer im Allgemeinen, aber vor allem sein Vater, also das hat auch mit einem Narzissmuskomplex, ne, von seinem Vater natürlich, aber ist nicht bei allen Familien so, aber generell, es wird Jungs beigebracht, Männer zu bewundern. Genau, so durch, na, also er liest im Moment zum Beispiel Harry Potter, also auch noch eine, genau, einen männlichen Hero. Alle Geschichten, alle Filme, die er toll findet, haben männliche Protagonisten als, ja, als, wie sagt man, Hero? Als Helden.
Held.
Genau. Ja. Und gleichzeitig, also das heißt, es wird so eine Form von, und gleichzeitig genauso die Botschaft, also es hängt damit auch ein Verbot, und das ist, du darfst dich in Männern aber nicht verlieben. Du darfst mit ihnen auch keinen Sex haben, aber du musst sie bewundern und lieben. Weil Jungs, die zum Beispiel Barbies mögen, also und deshalb habe ich gesagt, so Jungs, die Action-Man und Spider-Man und Batman und Man, also diese Figuren lieben und sich damit identifizieren, gelten als unmissverständlich heterosexuell. Aber wenn Jungs zum Beispiel Barbies lieben und sie schön finden, dann gelten sie für unmissverständlich schwul. Also das ist jetzt, ne? Und das heißt, dass wenn, also Jungs wird auch beigebracht, dass sie Frauen und alles, was weiblich ist, eigentlich nicht lieben sollten, weil das eben für Mädchen ist und das etwas ist, was unterrangig ist. Etwas ist, das wert, also weniger wertvoll ist. Und genau, und diese, also das heißt, dass wenn sie aufwachsen, haben sie diese natürliche ja, Bewunderung, Respekt, Achtung gegenüber Männern. Und sie haben das Gegenteil gelernt gegenüber Frauen, was eben zu Schwierigkeiten in Beziehungen führt, wenn sie sich verlieben. Und auch, also das, was passiert ist, dass wenn Männer sich, also Männer, die sehr stark patriarchal sozialisiert wurden, wenn sie sich verlieben, weil das passiert, Liebe passiert, und dann verlieben sie sich in ein Mädchen oder in eine Frau, also vor allem in eine Frau, wenn sie älter sind, dann müssen sie den Gedanken neutralisieren oder die Idee neutralisieren, dass Frauen unterlegen sind oder dass diese Frau anders ist als die anderen. Das heißt, sehr oft kommt die Botschaft, aber du bist nicht wie die anderen, du bist anders, du bist besser. Und das muss, und dann irgendwann im Laufe der Beziehung, ja, also wird diese, also ja, diese, also diese Ausnahmezustand von der Frau so, geht irgendwie weg, irgendwann weg, ja, und dann wird plötzlich klar, naja, sie ist doch eine Frau. Sie ist doch eine Frau wie die anderen. Hm. Und dann kommen auch Momente, und das ist da, wo in sehr patriarchalen Beziehungen psychologische Misshandlung auch vorkommen kann. Also eine ständige Herablassung der Frau durch kleinen Kommentaren, also immer wieder so, ja, psychological abuse und
Gaslighting.
Genau, ja. Mhm. Und das heißt, es ist ein strukturelles Problem. Es ist jetzt nicht nur, dass einige Männer narzisstischen Missbrauch betreiben, sondern es ist kulturell. Es ist ein kulturelles Problem.
Es ist harter Tobak, dass du da uns erzählst und auch eben das zu lesen. Und wir hatten ja, Mara und ich hatten dich ja schon für das Magazin interviewt und haben darüber gesprochen. Und du beschreibst auch am Anfang von deinem Text, dass Feminismus löst so ein Unbehagen in einem aus und lässt einen über die eigenen Grenzen hinaus wachsen. Und ich finde es immer sehr unbequem, dich zu lesen, aber unglaublich persönlichkeitsentwickelnd.
Also schön und nicht schön, aber...
Ja, ja.
Ja.
Und was ich mich frage, du hast ganz am Anfang hast du erwähnt, du bist auf das Thema Liebe gekommen, weil du gemerkt hast, dass Feminismus eigentlich so dargestellt wird, wie du, wie nicht dein Feminismus, also mit dem Männerhass. Mhm. Und dieses Wort Männerhass. Spürst du Männerhass? Hattest du mal Männerhass gespürt?
Ja, und das sage ich auch, ohne mich zu verstecken. Klar, also wenn, wenn eine Unterdrückungsform eben, also das heißt, nicht alle Männer haben mir gegenüber Unterdrückung geübt, aber, also ausgeübt, aber wenn Unterdrückung ausgeübt wurde, patriarchale Unterdrückung ausgeübt wurde, dann kam es von Männern. Und das ist das Ding, also diese Frage, nicht alle Männer. Das heißt, natürlich sind es nicht alle Männer. Und es gibt ganz tolle, liebevolle, wundervolle Männer, die ich kenne, die ich schätze. Aber 99% der Vergewaltigungen oder 98% der Vergewaltigungen, der Femiziden werden durch Männer begangen. Und das heißt, Männerhass oder Männer, also Frust und ich glaube, das ist ein Trauma-Response, das ist ein Traumata-Antwort sozusagen, eine Traumata-Reaktion, wo ich eine Frust spüre. Und in diesen Momenten ist es, also ja, es gibt viele Frauen, die sich auch nicht trauen, sowas zu sagen und sagen, nein, nein, ich hasse das Patriarchat, nicht die Männer. Und bei mir, natürlich hasse ich nicht alle Männer, da klar, das, also ich kann nicht so Menschen, die ich nicht kenne, hassen. Mhm. Aber das Patriarchat wird vorrangig von Männern getragen und oder perpetuiert. Von Frauen auch. Ne? Es gibt viele Frauen, die das Patriarchat tragen und perpetuieren, aufrechterhalten. Aber deshalb ist es manchmal auch so diese Frust, die entsteht, wenn die Macht ungerecht verteilt ist und wenn diese Macht auch misshandelt wird. Es gibt eine generalisierte, systematische Misshandlung der patriarchalen Macht und genau, und das ist etwas, was mich frustriert, aber ich glaube, das ist auch gut, sich mit diesem negativen Gefühl, also sich diesem negativen Gefühl zu setzen, sich damit zu konfrontieren, es zu anerkennen, anstatt es zu begraben in sich und zu verdrängen, weil es ist da. Und nur so kann ich davon, also es überwinden.
Das wäre genau die nächste Frage gewesen. Hast du bewusst dich mit diesem Männerhass hingesetzt und mit ihm gearbeitet? Oder ist das noch ein Prozess? Oder wie war das?
Es ist noch ein Prozess. Also ich glaube, das kommt auf, also es gibt eine andauernde Situation, wo ich eben damit konfrontiert werde in meinem privaten Leben. Und deshalb ist es sehr schwierig, damit umzugehen. Hm. Ich sehe auch, dass es ein Versuch gibt, so mich zu diskreditieren, mich klein zu machen, mich zu, ja, ich würde sagen, so symbolisch zu vernichten, gegenüber meinem Kind. Und das ist, genau, das ist etwas, was es schwierig macht, eben drüber hinwegzukommen. Aber ich arbeite auf jeden Fall daran. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr hilfreich, einen Sohn zu haben in diesem Prozess und zu sehen, okay, ich weiß, dass es geht nicht um ihn. Ich will nicht, dass er eben das Patriarchat so tief verinnerlicht, dass er sich damit identifiziert. Ja, und das ist dann auch die Arbeit, die ich dann dadurch leiste. Ich bin aber nicht alleine. Und natürlich hat er auch den Einfluss von seinem Vater zum Beispiel, auch von anderen patriarchalen Männern. Und es ist dann eine doppelt schwierige Aufgabe. Aber ja, nee, ich arbeite daran. Ich glaube, ich gucke auch die Männer in meiner Familie, die, ich habe keinen liebevoller, verständnisvoller Vater, der mir auch helfen kann, obwohl viele Feministinnen auch solche Väter haben und trotzdem feministisch sind. Ne? Also das sollte auch nicht ein, weil ich höre schon Menschen, die sagen werden so, ja, ach ja, sie ist Feministin, weil sie ein böser Vater hatte. Nein, ich bin Feministin aufgrund der gesellschaftlichen Zustand des Patriarchats. Und klar, also eine solche Beziehung zu meinem Vater und ein solcher Vater zu haben, hat eben mein Blick verschärft, aber nur verschärft. Das heißt, auch mit einem liebevollen feministischen Vater wäre ich auch so. Oder wäre ich auch feministisch. Ich wäre vielleicht anders, aber feministisch wäre ich sicherlich.
Ich suche nach einem Buch und vielleicht werde ich das mal schreiben, das den Titel trägt How to Deal with My Männerhass. Mhm. Ich finde es gar nicht so einfach, gerade auf Beziehungen angewendet, dass ich möchte hier nicht die Klammer mit meinem Vater aufmachen. aber ich sehe es auch in meinem Umfeld, dass so eine Hetero-Liebe-Müdigkeit da ist bei sehr vielen Frauen. Und gerade wenn wir dich lesen, wir waren letztens in so einer Frauenrunde und das war wie so ganz klar, dass wenn wir uns trennen, nie wieder ein Mann.
Ja, verstehe ich.
Du schreibst aber gleichzeitig, dass die echte Liebe zwischen Mann und Frau wahrscheinlich die tatsächliche Revolution mit sich bringen könnte.
Also, ja, aber also, ich finde auch,
dass auf Augenhöhe.
Liebe, ja, ich glaube auch, dass queere Liebe das auch macht. Ne? Mhm. Also, das heißt, es braucht jetzt nicht eine heterosexuelle Liebe, um zu dieser Revolution zu gelangen. Also, mhm. Ich glaube, queere Liebe ist revolutionär, schon. Mhm. Aber es gibt auch Potenzial zwischen Männern und Frauen, also diese heterosexuelle Liebe. Aber wir sind weit davon entfernt. Und es verlangt so viel Arbeit. Das heißt, dass Frauen, die in heterosexuellen Beziehungen mit Männern oder die sich drauf einlassen und sagen, gut, wir machen die Arbeit, dann, ja, es wird sehr viel Arbeit bedeuten. Mhm. Und immer wieder, es wird so zentral in der Beziehung sein, dass es fast kaum Platz für etwas anderes geben wird. Und das ist also auch ein Grund, wofür ich mit Männern nicht zusammen möchte, weil ich möchte gern, dass es auch andere Sachen gibt in der Beziehung, dass ich nicht die ganze Zeit kämpfe, auch wenn es Schritte nach vorne geben wird, ne? Also, weil es gibt viele Männer, die sich bemühen, viele Männer, die wirklich so sehr committed sind und die sich engagieren und die das wirklich wollen. Mhm. Und es ist so toll, dass sie das machen, aber in so einer Beziehung möchte ich persönlich nicht sein, weil es mir zu viel kosten würde. Genau. Und das, was ich eben mit Frauen habe, ist sehr, sehr kostbar im Vergleich dazu. Genau.
Ja, du schreibst auch, dass wir Frauen uns ja so stark mit diesem mit dem Mann und mit der Beziehung identifizieren. Und wenn man dann natürlich in einer Beziehung ist und versucht, sie aus diesem patriarchalen Muster herauszulösen und eben so viel Beziehungsarbeit, Emotionsarbeit, Denkarbeit da reinsteckt, dann identifiziert man sich ja wiederum so krass mit der Beziehung. Ja. Und das wollen wir ja nicht.
Absolut, absolut. Ja, ja, genau. Weil das ist diese, ja, diese emotionale Arbeit ist enorm, enorm. Und egal, was man sagt, die Frau trägt es. Und wenn ich jetzt über Mann und Frau spreche, ich spreche wirklich über politische, soziale Kategorien und nicht über die Biologie, ne? Dass es sehr klar ist. Und ich finde, dass nicht-binären Menschen, Transmenschen, sie haben diese Barrieren schon überschritten. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr in diesen Mustern gefangen, aber sie werden bestraft von der Gesellschaft genau dafür, genau deswegen, weil sie diese Barrieren, diese Grenzen überschritten haben und im Grunde frei sein könnten, wäre es nicht jetzt, wären sie jetzt nicht mit der Feindlichkeit, mit der krassen Unterdrückung der Gesellschaft konfrontiert.
Hast du das Gefühl, dass, also ich muss aufpassen, wie ich das formuliere, ich empfinde oft so einen Neid auf meine lesbischen Freundinnen, wenn ich sehe, wie sie leben, wie sie ihre Kinder und, aber ich meine, ja, walk a mile in my shoes, jeder hat seine Probleme, aber hast du grundsätzlich das Gefühl, dass Hetero-Beziehungen schon vor krasseren Herausforderungen stehen als queere Beziehungen?
Also, wenn wir über die Intimität sprechen, na, also nicht über den gesellschaftlichen, weil alles in der Gesellschaft bevorzugt Heterosexualität. Mhm. Das heißt, heterosexuelle Paare haben es viel einfacher im Allgemeinen, ne, wenn sie ein Haus kaufen wollen, wenn sie ein Kind haben, wenn sie in der Schule sind, die ihre Kinder so zur Schule bringen, um andere so für ihr Sozialleben auch als Eltern alles, ja, also
genau, Kinderbücher, Werbung. Genau. Plakate, alles.
Alles, ne? Also deshalb, ja, heterosexuelle Paare haben es viel, viel einfacher in der Gesellschaft. Wenn wir jetzt über die Intimität sprechen, über die Beziehung, also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen und daraus Schlüsse ziehen. Ja, klar, das ist einfacher, weil, also auf dieser Ebene, es gibt so viele Ebenen in einer Beziehung, ne? Also so viele, aber wenn wir jetzt über die Gerechtigkeitsebene sprechen, über die Gleichheitsebene, natürlich, es heißt nicht, dass es nicht Probleme gibt. Und vor allem, ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, dass es gibt auch Menschen, die queer sind und die sich sehr stark mit den Geschlechterrollen identifizieren, sehr heteronormativ leben. Und sie werden bestimmt auch heterosexuelle, also ähnliche Probleme wie heterosexuelle Paare haben. Aber die Sozialisierung ist auch eine andere. Also es bleibt trotzdem so krass, dass wenn man als Kind, wenn das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, dann definiert es auch enorme Teile der Sozialisierung. Und das heißt, dass es sich in Beziehungen später auch sehen wird. Das heißt, also ich will ein ganz konkretes Beispiel geben. Ja, also meine Freundin zum Beispiel wurde, meine Partnerin wurde als Kind oder sie war als Kind wirklich ein nicht-binäres Kind. Und vor allem, also wenn ich das so sagen kann, alle dachten, sie ist ein Junge. Und sie hat nur mit Jungs gespielt, sie wurde für einen Junge genommen die ganze Zeit, hat sich wie ein Junge bekleidet, war so, und auch aus ihrer Perspektive, sie sagt heute, sie war nicht ein Junge, sie war ein Kind einfach, aber sie war auch nicht ein Mädchen. Sie war wirklich so ein nicht binäres Kind. Und das hat eine Auswirkung gehabt auf die Art und Weise, wie sie sich wahrgenommen hat als Kind. Und sie hat zum Beispiel diese Märchengeschichten nicht so tief verinnerlicht wie ich. Ja, genau. Aber später im Leben ist es sehr klar, dass sie eben mit Sexismus betroffen wird. Inzwischen hat sie ja diese fluide Geschlechterausdruck, also heute wird sie eher als Frau wahrgenommen, also so sehr klar als Frau wahrgenommen, sie hat lange Haare und das reicht, kann ich sagen. und sie merkt natürlich, also sie erfährt Sexismus, sie erfährt die patriarchale Unterdrückung. Und wir haben das auch gemeinsam in unserer Beziehung. Das ist etwas, was nicht zum Ausdruck kommt. Es gibt in unserer Beziehung keine männliche Dominanz. ja, und in vielen nicht-binären, queeren, lesbischen Beziehungen gibt es einfach keine männliche Dominanz, ja. Also vielen, es gibt manche, wo es die gibt, ja, also das kann sein, dass eine nicht-binäre Person, die wirklich als Mann sozialisiert wurde, na, also klar, es gibt so andere Konstellationen, aber in, und deshalb, in meinem Fall, ich muss damit nicht mehr umgehen. Und es ist eine krasse Erleichterung. Mhm. Also eine sehr, sehr krasse Erleichterung. Auch mit Sex, ne? Also es ist wirklich ein anderes Thema. Und da, ich merkte, dass ich in der heterosexuellen Sexualität wirklich gefangen war, in einer Rolle. Ich hatte keine Freiheit. Und ja, aber das war auch ein Prozess, auch dazu zu kommen. Ne? Also ich habe auch über mein Queer Awakening gesprochen in Why We Matter, aber generell, es ist auch ein ständiger Prozess so von, ja, Coming Out, von sich rechtfertigen, sich nicht so zugehörig fühlen. Ich sehe zum Beispiel in der, vor allem wenn man ein Kind hat, ne, die Welt ist so krass heteronormativ, wenn Kinder entstehen, weil die überwiegende Mehrheit der Kinder werden in heterosexuellen Paaren geboren oder heterosexuellen Familien. Und ja, genau, also das ist auch ein Prozess, aber für mich, also das ist auf jeden Fall, Queerness ist nicht nur so eine Begehrensform, es ist ein Lifestyle, es ist eine Einstellung, es ist eine Perspektive, das ist wirklich so ein Weg des Seins. Und ich bin jeden Tag sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich es erleben darf und dass ich in einem Land lebe, wo ja ich mich nicht die ganze Zeit verstecken muss und wo ich überhaupt den Weg gegangen bin, weil, genau, wäre ich, und auch sei es nur so vor 30, 40 Jahren hier in Deutschland oder vor 20 Jahren in Frankreich oder ja, vor 10 Jahren sogar oder schon jetzt für einige Menschen, dann vielleicht, ja, vielleicht hätte ich die Kraft nicht gehabt.
Die Kraft nicht gehabt für deine Arbeit?
Nee, die Kraft nicht gehabt, mein lesbisches, queeres Leben auszuleben.
Hast du eine These, warum das bei deiner Partnerin, dass sie schon als Kind non-binär leben konnte oder sich geben konnte, auch wenn der Begriff da mal nicht en vogue war und du nicht?
Also ich glaube, ich habe mich auch, also als Kind, also sie konnte das machen. Ich glaube, sie ist auch in Deutschland sozialisiert worden. Es gab ein bisschen mehr Offenheit. Sie ist auch in einer Familie mit so alleinerziehender Mutter groß geworden, wo die männlichen Figuren und die, also wo es ein bisschen mehr Raum gab. Aber ich glaube, auch wäre, also das war, wer sie war. Und sie war einfach sich selbst. Und ich glaube, sie hatte das Glück, dass es in ihrer Familie kein Thema war, dass sie das einfach sein durfte. Und auch in der Schule. Also sie hat mir gesagt, es war nie ein Thema. Und es ist, ja, ich finde es sehr, sehr schön für sie. Mhm. Und für mich, als nicht, also ich habe, ich glaube, als Kind, wenn ich mich betrachte, hätte es auch ähnlich sein können, hätte ich kurze Haare gehabt. Mhm. Also mein Kleidungsstil, auch meine Spiele. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel intensiv und leidenschaftlich mit Puppen gespielt. Wirklich. Aber ich habe auch viel mit Autos gespielt. Und genau, ich hatte auch nur Schwester und meine ältere Schwester war in ihrer Sozialisierung und in ihrem Ausdruck auch sehr weiblich. Und deshalb bin ich auch mitgegangen. Aber ich habe, also was ich, glaube ich, gefühlt habe als Kind, ist nicht, dass ich so vom Ausdruck, so vom physischen Ausdruck, sondern eher von meinem Charakter. Und das war sehr schmerzhaft und heute beschäftige ich mich wirklich sehr damit. Aber ich war als Kind, mein Verhalten wurde sehr oft bestraft und stigmatisiert. Und wäre ich ein Junge gewesen, hätte ich gar keine Schwierigkeiten damit gehabt. Weil ich wurde als sehr dominantes Kind, sehr charaktervoll, sehr so als schwieriges Kind, die auch manchmal, wie kann man das sagen, so rebellisch und das alles, so alle diese Eigenschaften.
Als Mädchen,
das hat mich ganz schön, genau, und ich wurde wirklich abgelehnt, so sehr stark abgelehnt von meinem Vater, auch teilweise ja geschimpft von meiner Mutter, von der gesamten Familie, die mich auch als Problem gesehen haben, also meine Tanten und Onkel etc., auch in den Beziehungen mit Cousins und Cousinen und mit meiner kleinen Schwester. Und genau, und ich habe mich sehr geschämt dafür. Also ich habe auch bemerkt, okay, ich bin nicht, wie ich sein sollte. Und hätte ich mehr Raum gehabt, das war auch für mich nicht Binarität, weil ich mich nicht wie ein Mädchen verhalten habe. Und das wurde abgelehnt, das wurde bestraft. Und oft denke ich mir so, ja, wäre ich ein Junge gewesen, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ich wäre sogar gefördert gewesen. Ich wäre so, gefördert gewesen. Es wäre positiv angesehen gewesen.
Geworden, genau.
Und ich denke mir, das war der Unterschied zwischen Mädchen und Jungs damals. Und ich glaube, heute bin ich mir dessen bewusst, dass viele Probleme, die ich erfahren habe in der Kindheit und das sehr, sehr negative Bild, das mir rübergegeben wurde, kommt daher. Also es wurde vom Patriarchat erzeugt, weil ich eben mich nicht konform verhalten habe wie ein Mädchen. Ich war nicht gefügig, ich war nicht leise, ich war nicht ruhig, ich war nicht sanft, genau.
Eine Freundin erzählte vor kurzem eine Szene aus ihrer Kindheit, als sie mit ihrer Mutter bei den Freundinnen der Mutter war. Und am Schluss haben die Frauen gesagt, ach, du warst ja so ruhig, wir haben gar nicht gemerkt, dass du da bist. Und das war Lob. Hm. Also Mädchen, Frauen, die lernen, möglichst unsichtbar zu sein. Und du warst nicht unsichtbar.
Nee, ich war nicht unsichtbar. Und das war auch, also für meine Schwester, weil meine Schwester war genau das. Meine ältere Schwester, sie war ruhig, sanft, sie war fürsorglich und eben auch unsichtbar. Und das ist für sie heute schwierig im Erwachsenenleben. Sie kommt auch nicht raus aus dieser Rolle. Also deshalb, das ist egal, was wir tun. Es ist nicht gut für uns und für, ne, also Frauen, die sich konform verhalten und gefügig sind, sind auch nicht glücklich. Genau, ja.
Und das geht ja weiter. Ob du Mutter bist oder nicht Mutter, ob du Karriere machst, ob du zu Hause bleibst. Es ist einfach nie gut genug. Genau. Konntest du diesem Umfeld, diesen Menschen, deiner Familie, vielleicht deinem Vater, der das mit der Caroline, ist zwar eine Anekdote, aber sie kann ja trotzdem schmerzvoll sein, oder deinem Großvater, der bei der Front National war, oder?
Ja.
Ist das ein Verzeihen?
Also mein Großvater ist gestorben letztes Jahr.
Oh.
Und er hatte gesagt, so im Interview, ich hatte ihn gefragt, aber es wurde nicht im Dokumentarfilm gezeigt. Aber ich habe ihm gefragt, so, ja, was würdest du machen, wenn ich dir sagen würde, dass ich lesbisch bin? Also, sie wissen das nicht in meiner Familie. Und er meinte, ich wäre sehr, sehr traurig für dich. Ich wäre sehr traurig für dich und ich würde dir so sagen, dass du dich heilen sollst. Es gibt auch in Krankenhäusern Programme und Behandlungen dafür. Und ich würde dir sagen, dass du das unbedingt machen musst, weil genau, ich wäre sehr, sehr traurig, weil es ist eine Krankheit. Und dein Sohn war schwul. Und er ist mit 25 ums Leben gekommen in einem Autounfall. Und ich frage mich bis heute, also das war mein Onkel, ne? Und ich habe ihn auch geliebt und wir haben viel Zeit mit ihm verbracht. Es ist immer ein Geheimnis gewesen. Ich wusste nie, dass er schwul war und dass er auch natürlich, also wenn mein Großvater sowas sagt, dann kann ich mir vorstellen, wie das gewesen war für ihn. Und mein Vater akzeptiert mich in Anführungsstrichen. Also ich hatte mein Coming-out mit ihm vor einigen Jahren und dann meinte er zu mir so, ja, ich wusste schon, also du brauchst mir das nicht sagen, ich weiß das seit immer. Dann habe ich mir gedacht, so, okay, als Kind war das schon sichtbar, also schon spürbar, nicht sichtbar, sondern spürbar. Und er hat mir auch gesagt, am Ende, so wir reden, und er sagt so, ja, das macht keinen Unterschied für mich, ist gar kein Problem. Und dann sagt er, Du kannst sicher sein, ich werde niemandem das sagen. Also ich werde es niemandem erzählen. Und als er mir das gesagt hat, musste ich schlafen, weil ich dachte so, okay, du bist der Letzte, der das jetzt erfährt. Also du darfst das ruhig sagen, ist gar kein Problem. Aber das hat mir gezeigt auch, wie in seiner Wahrnehmung, in seiner Welt, wie es ist so mit Scham gefangen. Es ist noch so stigmatisiert, dass er das Gefühl hat, er muss mir sagen, ich werde niemandem sagen. Genau. Aber vor kurzem vor einigen Wochen, es ist nicht so lange her, bin ich mit meiner Großmutter, die 94 Jahre alt ist, fragte sie mich, ja, hast du einen Partner? Ich so, nee, eine Partnerin. Und sie war so, ja, ist gar kein Problem, dann kommt ihr mich besuchen bald. Und ich fand das einfach so toll, dass sie ja eben so offen war und mit 94 und dass es für sie gar kein Problem war. Genau, das war auch ein schönes Erlebnis.
Eine sehr intime Frage, du musst sie nicht beantworten. Spürst du Liebe, wenn du an deinen Großvater denkst?
Nein, nicht wirklich. Oder ich spüre, also es kommen schöne Erinnerungen hoch, wenn ich an ihn denke, weil er war wirklich sehr liebevoll und wir haben sehr schöne Momente in seinem Haus verbracht. Es war auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sagen, dank seiner Frau, meine Schwiegeroma. Ja. Meine Schwiegeroma. Und sie war diejenige, die so toll gekocht hat für uns, die uns jeden Weihnachten Geschenke gemacht hat, die uns für jeden Geburtstag auch Karten geschickt hat. Da hat mitgemacht, natürlich. Aber das kam von ihr, diese ganze unsichtbare Sorgearbeit, Liebearbeit, also Liebe, die sie uns geschenkt hat, obwohl wir nicht die leiblichen Enkelkinder waren. Und es ist erst, als ich älter geworden bin, dass ich bemerkt habe, warte mal, das war doch sie, die das alles gemacht hat. Ne? Es war doch sie, die das gemacht hat. Und klar, mein Opa hat mit unterschrieben, mein Opa hat mitgemacht und immer so, ne? Aber sie war die Treibkraft und hat dafür nie eine spezielle Anerkennung dafür bekommen. Mhm. Und deshalb, also ich spüre, glaube ich, gegenüber sie Liebe, gegenüber meinem Großvater. Also eine Form von Liebe schon irgendwie, ja. Aber auch, ne, mit allem, was es bedeutet. Also ich erzähle in meinem nächsten Buch eine Geschichte, die ich jetzt nicht so einmal gerne spoilere. Aber es gibt viele, viele Sachen, die mich davon ein bisschen abhalten und trotzdem gucken so, ey, naja, so ein toller Mensch war er auch nicht. Also auch wenn er lieb zu mir war, aber ja,
Ja, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Stigma, dass man nicht schlecht über seine Verwandten sprechen darf. Es gibt ja in den USA, ist ja dieses Buch erschienen, I'm Glad That My Mother Died. Und das ist jetzt ein riesengroßer Erfolg und wird von ganz vielen gelesen. Das ist ja auch so ein Thema, dass man darf nichts über seine Familie Schlechtes sagen. Ein Thema für sich. Wir kommen zum Ende. Ich hätte noch eine Million Fragen. Ich würde aber gerne über die Selbstliebe sprechen. Go Hug Yourself heißt ja mein Podcast und ich würde sehr gerne, wenn das für dich okay ist, ein Zitat vorlesen von dir. Du schreibst: Selbstliebe ist in diesem Sinne die allergrößte Waffe gegen Unterdrückungssysteme. Wie es schon oft Bell Hooks, Audre Lorde oder jüngst Sonja Renee Tyler gesagt haben. Menschen, denen beigebracht wurde, sich als defizitär zu sehen, können, dürfen, sollten sich lieben. Leichter gesagt als getan. Warum ist es so schwer, sich selbst zu lieben?
Also jetzt möchte ich mit einer Anekdote antworten, weil gestern, also wir haben über Liebe mit meinem Sohn gesprochen. Also er wird bald 8 und er erzählt mir so von der Schule und ein Mädchen ist in einem Junge verliebt und ein Junge ist in ein Mädchen verliebt und genau, und ich frage ihn so, okay, und bist du in jemanden verliebt? Er sagt, Nee, nein. Ich war so, ja, ist auch total okay. Also das musst du nicht. Das ist also, manche Leute verlieben sich und manche nicht. Manche Leute verlieben sich die ganze Zeit, andere nur einmal oder zweimal, ist alles okay. Und dann sagt er, also doch, doch, ich bin in mich verliebt. Und in dem Moment dachte ich mir so, also einerseits schön, andererseits, ja, also er kann das sagen als Junge, weil er kann sich eben mit all diesen Helden, all diesen tollen Männern, mit seinem Vater, der selbst auch narzisstisch ist, identifizieren. Und das hat mir einerseits gezeigt, so ich war so, ja, ist sehr gut, sich selbst zu lieben, weil dann kannst du die anderen auch besser lieben. Weil du musst nicht warten, bis die anderen dir sagen, ach, du bist so toll, ach, du bist so schön, ach, du bist so unglaublich und toll dies. Das brauchst du nicht, weil das ist in dir und du weißt das und dann kannst du auch an den anderen Menschen sehen, was so schön ist und was so liebenswert ist. Genau, das habe ich ihm gesagt. Aber dann natürlich hatte ich eine kleine Stimme, ne, wo ich mir gedacht habe, ja, ist es jetzt Narzissmus? Und was, wenn es das ist, ne? Was bedeutet es? Und wie kann ich ihm helfen, damit umzugehen? Genau. Und das war ein Zwiespalt. Ich habe mich einerseits gefreut und einerseits, genau. Für mich, genauso, Selbstliebe ist extrem schwer, also ehrlich gesagt. Und narzisstische Menschen lieben sich nicht, ne? Also das ist auch, Narzissmus ist eine Störung, wo eben Liebe zu knapp ist. Und um zurechtzukommen im Leben, müssen die Menschen eben sich großartig fühlen. So ganz normal zu sein reicht nicht, ne? Das heißt, es gibt schon so eine, es ist eine Störung des Egos. Aber das heißt nicht, dass die Menschen mit sich selbst 100% zufrieden sind. Das ist eine sehr fragile Liebe, ja. Deshalb will ich das nochmal sagen, weil das ist, also auch narzisstische Menschen brauchen Hilfe. Also narzisstische Menschen brauchen einen besseren Umgang auch mit Selbstliebe. Genau. Und deshalb, ich weiß nicht so, was ich dazu sagen soll, weil es ist eine tägliche, also ich hake, also es ist eine schwere Aufgabe. Und für mich neulich, was ich bemerkt habe, ist, dass Selbstliebe also heißt für mich, nicht so Fotos zu gucken und mir denken so, ach, toll, und na, so, ach, toll, was ich mache, toll, wie ich bin, sondern einfach auch meine negativen Seiten zu lieben, meine imperfekten Seiten zu lieben, meine Seiten, die irgendwie so sind, ne, so, wo ich mir denke so, oh nee, ich habe das nicht so gut gemacht und hier so, ich mache mir Vorwürfe, ich denke, ich bin keine gute Mutter, aber das auch muss ich lieben. Und das hilft mir sehr, weil den ständigen, die ständige Suche nach Perfektion, ne? Also zum Beispiel, was uns die Gesellschaft auch sagt, also du musst eine perfekte Mutter sein und wenn du das nicht bist, dann ist es das Ende der Welt, ist sehr belastend. Und genau, sich einfach zu denken, so, ich mache mein Bestes und das ist gut genug. Diese, genau, selbst, also ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber selbstgenügsam zu sein, ist es das, ja?
Das klingt super.
Genau, also das ist für mich Selbstliebe. So, dass ich mir denke, ja, manchmal bin ich auch nicht so eine gute Partnerin und das ist auch okay. Ich mache mein Bestes. Und genau, also das wirklich, also mit den nicht so guten Seiten klarzukommen, ja.
Würdest du sagen, es war eine Form von Selbstliebe, dich aus deiner Hetero-Beziehung zu befreien?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist, ja, es fiel mir sehr, sehr, sehr schwer. Und ich hatte keine Hilfe von meiner Umgebung. Und das kann ich heute sagen, weder von meiner Familie noch, also eine Freundin, die auch selbst queer ist, und Alice, wenn du hörst, dann weißt du, wer du bist, hat mir sehr geholfen. Aber sonst war ich wirklich alleine. Und das war sehr schwer, sehr, sehr schwer. Aber das war eine, ja, auf jeden Fall eine Form von Selbstliebe. Und jetzt werde ich auch dafür bestraft, ne? Also von meiner Ex-Beziehung, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und zwar Ja, das ist, es bleibt für mich wirklich ein Wundepunkt in meinem Leben, dass, dass meine Beziehung mit meinem Sohn, dass es immer versucht wird, diese Beziehung zu ja, kaputt zu machen, kann ich auch sagen. Und implizit, insidiös und vielleicht auch unbewusst, aber ja.
Ja, ich glaube, das ist auch so mein Thema, das mich sehr stark beschäftigt, weil ich bin ganz klar ein geschädigtes Scheidungskind. Und ich frage mich halt auch sehr stark, was machen diese Hetero-Beziehungen mit unseren Kindern aus? Eben, darum auch die Frage zum Männerhass und darum auch die Frage, gibt es denn glückliche Hetero-Beziehungen? Kann das überhaupt funktionieren? Weil
also
am
es
Schluss
gibt sehr glückliche, also vielleicht so ganz, ganz kurz, es gibt sehr glückliche Hetero-Beziehungen, wo Mann und Frau sich in ihren zugeschriebenen gesellschaftlichen Rollen, wo sie zu Hause sind und wo sie glücklich sind. Eine Frau, die mit ihrer konstruierten Unterlegenheit gar kein Problem hat und ein Mann, der eben diese so fürsorgliche, überlegene Rolle auch einnimmt, sie werden auch glücklich sein.
Leider gehöre ich nicht dazu.
Na leid. Aber das Leben ist lang.
Yes. Liebe Emilia, das letzte Zitat und dann kommen wir zum Schluss. Du fragst ziemlich am Ende, also das letzte Kapitel deines Textes heißt, was müssen wir verlernen und was neu lernen? Und du schreibst, dass es auch darum geht, Freundschaften mehr Platz und Bedeutung zu geben, vor allem für Frauen. Und du stellst die Frage, was würde passieren, ich zitiere, wenn wir unseren FreundInnen und Familien, unserem Umfeld, die gleiche Aufmerksamkeit, emotionale Verbundenheit, Fürsorge, Unterstützung und Zeit schenken würden, die wir sonst unseren romantischen Beziehungen widmen. Was wäre das für eine Welt?
Ach, das wäre für mich eine bessere Welt. Es wäre eine Welt, wo wir, also erstmal, das heißt auch ein Ende des Kapitalismus, wenn das tatsächlich so passiert. Na, das heißt, der Kapitalismus beruht auch auf die Zweier heterosexuelle Beziehung und die Kernfamilie. Ich rede auch so ganz lange und detailliert in meinem nächsten Buch darüber. Also Erscheinungsdatum ist erst 30. März.
Aber, ich freue mich.
Danke. Aber genau, und ich würde sagen, die Welt wäre, wir hätten, glaube ich, eine Situation, wo diese Liebe, und um den Bogen zu schließen mit deiner ersten Frage, wo wir die Liebe zurückgewinnen, und wo Frauen, nicht-binären Menschen, Transmenschen und generell so, wo das, also Gender Binary würde sich dadurch auch auslösen, weil das heterosexuelle Paar wäre nicht die Säule der Gesellschaft, wie sie heute ist. Und deswegen, es würde jetzt nicht mehr so viel Druck an das binäre Geschlecht zu beharren, weil das binäre Geschlecht ist eng eben mit dieser Paarbeziehung verbunden, mit der Reproduktion, so die Idee der Reproduktion. Und deshalb, also ohne eine, also mit dem Ende des Binarismus würde auch eben so eine viel freiere Entfaltung von Menschen möglich sein. Und Liebe wäre jetzt nicht nur an einem Mensch gebunden, sondern könnte sich auch eben freier entfalten. Und ich glaube, so Communities und diese Stärke, also das Potenzial der Communities liegt auch darin, dass der Nationalstaat und die Grenzen auch schwächer würden. Ne? Also das heißt, eine Form von politischen Organisationen, die mehr lokal ist. Und das geht nur, weil es gab auch in der Vergangenheit solche Communities, die aber sehr patriarchal waren. Das hat uns nicht geholfen, sondern die Frauen hatten noch mehr Care-Arbeit. Sie konnten es teilen und sie waren zusammen und sie haben zusammen die Wäsche gewaschen etc. Und es war auch vielleicht ein bisschen mehr spaßig, als alleine zu Hause die Einkäufe und Kochen und Putzen zu tun. Also diese Isolierung, ne, von der modernen Hausfrau oder von der modernen Frau, weil auch von der modernen arbeitenden Frau. Genau, das wäre eine Welt, aber ich bin eher schlecht in Utopien, also das ist nicht meine Stärke, so Utopien auszumalen, sondern ich weiß, okay, was ist jetzt, wie kommen wir raus und dann sehen wir. Und ich glaube, so diese Magie, es gibt eine gewisse Magie auch, ne, daran, so nicht zu wissen, was dann entsteht, so uns überraschen zu lassen, finde ich auch sehr schön, ja.
Und wie kommen wir raus?
Also ja, es ist ein so ein langer Weg und auch ein Prozess, aber wir kommen raus, indem wir einfach ich bekomme so jede Stunde so eine Notification. Also das hilft extrem.
Es hilft. Breathwork, super. Ja, Hat mir auch gleich gut getan, danke.
Ja, schön.
Wie kommen wir raus, war die Frage.
Genau, wir kommen raus, indem wir die konstruierte Überlegenheit der Männer kompromisslos und bedingungslos ablehnen. Und das war's. Das heißt, wenn wir das erstmal machen und sagen so, nein, sie sind nicht überlegen. Punkt. Wir sind genauso wertvoll wie sie. Und wenn wir das machen und wenn wir plötzlich dann auf Augenhöhe kommen, symbolisch, materiell, genau, auf Anebenen, dann zerbricht auch das binäre Geschlecht, weil die Funktion des binären Geschlechts ist diese Hierarchie. Es ist nicht, dass es eine Differenz gibt. Die Funktion des binären Geschlechts ist die Unterlegenheit der Frauen und die männliche Dominanz. Genau. Aber ja, leichter gesagt als getan. Also wie machen wir das, so die Überlegenheit der Männer zu verlernen? Ich glaube, dass es ist täglich und in ganz kleinen Handlungen, Gedanken, Anpassungen, ja.
Ich möchte noch ganz kurz eine Szene. Haben wir noch 5 Minuten?
Ja, warte kurz. Ich muss nur gucken, was ich direkt danach habe. Ja.
Super. Ich war im Zug und ich sah 2 Menschen-Szenen. Es war eine Gruppe von 3 jungen Mädels und die sprachen so ganz aufgeregt über ihre Liebesbeziehungen, wie ich das auch damals immer gemacht habe, wie wir das von Sex in the City und so kennen. Und auf der anderen Seite saß so ein Businessman mit seinem Anzug und mit seinem lauten Handy und hat seine Geschäfte gemacht. Und ich habe dann an den letzten Satz, an das Zitat von Bell Hooks, das du zitierst, dass Liebe höchst politisch ist. Und ich habe mich dann wie kurz gefragt, wer von diesen beiden ist jetzt politischer? Mhm. Wer steuert die Welt? Also die Gespräche, die wir über Beziehungen führen, sind ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, genau so wichtig wie das, wie in den Parlamenten dieser Welt diskutiert wird.
Ja, es kommt darauf an, was wir da sagen. Also wenn wenn diese Mädchen, wie ich mir das gut vorstellen kann, so überlegen, wie kann ich ihm, wie kann er sich verlieben, wie kann ich ihn beeindrucken, wie kann ich toll sein, damit er mich liebt, dann, ja, es gibt diesen Jungs sehr viel Macht, genauso wie dieser Mann in Anzug auch so viel Macht hat. Das heißt, genau, die Liebe kann auch dazu führen, dass Männer noch mehr Macht haben. Genau.
Nein, ich meine eher, dass wir Beziehungen neu denken, so analog zu deinem Buch.
Klar, also es ist auch so wichtig, aber die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, also es gibt sehr viel so Beziehungstalk, ne, die ganze Zeit. Frauen reden sehr viel darüber, aber sie sollten, glaube ich, anders darüber sprechen und wirklich sich darauf fokussieren, was ihnen wichtig ist, was sie wollen für sie, für sich.
Dein allerletzter Gedanke vielleicht für alle, die jetzt zuhören und sich denken, gut, muss ich jetzt meine heterosexuelle Beziehung aufbrechen, sei es HörerInnen oder Hörer, was kannst du den Menschen mit auf den Weg geben?
Also, mein Ziel ist jetzt nicht, dass alle sich trennen, aber mein Ziel ist, glaube ich, oder ich wäre glücklich, dass Menschen, die in heterosexuellen Beziehungen unglücklich sind und dass sie, also Menschen, die sich nicht entfalten können, selig, ne, dass sie die Kraft finden, Entscheidungen zu treffen, die ihnen das erlauben. Ne? Und das kann sein, in der Beziehung zu bleiben, aber das kann auch sein, sich zu trennen. Trennungen sind nicht das Ende der Welt. Sie gehören auch zum Leben. Und ich glaube, wir wachsen auf mit einer Botschaft, dass Trennungen sind wirklich tatsächlich das Ende der Welt. Das Ende des Lebens. Auf Französisch sagt man refaire sa vie. So sein Leben neu machen. wenn man eine neue Person trifft, als würde das Leben einfach enden, wenn eine Beziehung endet. Und das habe ich sehr stark gespürt. Genau. Das, ja, das wäre einfach genau mein Gedanken.
Liebe Amelia, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine unglaublich wertvolle Arbeit.
Vielen Dank, auch für deine Ehrlichkeit, Verletzbarkeit. Also ich fand unser Gespräch sehr schön. Vielen Dank.
Dito. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.